ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Zwischen 2005 und 2017 hat SWR1 Leutegast Christoph Heusgen als außenpolitischer Berater jede Reise mit Kanzlerin Angela Merkel mitgemacht. Danach waren sie deutscher Vertreter bei den Vereinten Nationen in New York und bis zu diesem Jahr Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Was machen Sie heute? Mehr leben?
Ja, ich lebe etwas mehr, insofern als ich meinen Hobbys nachgehe. Das ist sehr viel Sport, Laufen, dass ich mich um meine Familie mehr kümmere. Ich habe noch junge Kinder. Und dann kann ich mir sozusagen aussuchen, was ich beruflich mache. Ich bin dann im Stiftungsrat der Daniel Barenboim Stiftung, eine ganz tolle Akademie in Berlin und dieses West-Eastern Divan Orchester da, das mitzuverfolgen, wo Israelis und Palästinenser mitmachen, das ist toll. Dann bin ich jetzt auch Berater beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und war neulich in dieser Funktion auch nochmal bei den Vereinten Nationen in New York. Dann berate ich auch Unternehmen und bringe so meine außenpolitische Erfahrung ein, halte Reden. Insgesamt ein schönes Leben, etwas intensiver, als ich es mir vorgestellt habe, aber so ein bisschen unter Druck muss man immer sein.
Aber nichts tun über einen längeren Zeitraum, das würde gar nicht zu Ihnen passen?
Nee, das geht nicht. Also ich glaube, das ist überhaupt für jeden. Ich bin ja jetzt auch 70. Ich glaube, man bleibt jung, wenn man aktiv ist, sportlich aktiv, wenn man geistig aktiv bleibt. Also das ist schon lebenserhaltend und was anderes, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ihre sportliche Aktivität möchte ich ansprechen, weil Sie haben es nur so angerissen, wahrscheinlich auch aus Gründen der Bescheidenheit. Sie waren dieses Jahr schon bei einem Skimarathon im Engadin in der Schweiz unterwegs und Sie haben noch den New York Marathon vor der Brust.
Genau. Den habe ich nicht vor der Brust, den bin ich im November letzten Jahres gelaufen.
Okay, ich dachte, Sie wären dieses Jahr auch wieder dabei.
Nein, ich habe letztes Jahr bin ich gelaufen. Ich hatte mich noch qualifiziert, ist nicht so einfach von meiner Zeit in New York her, das konnte ich aufschieben, bin ich den gelaufen und dann den Engadiner Skimarathon. Ich bin immer sehr gerne in Schweiz, das habe ich noch vergessen. Ich bin Honorarprofessor an meiner alten Universität in St. Gallen, liebe die Schweiz und laufe da den Skimarathon mit. Ich bin da nicht im vordersten Drittel, sondern eher hinten dann, aber es macht Spaß und die Vorbereitung ist wichtig, dass sie dann über einen längeren Zeitraum regelmäßig Sport machen. Man muss sich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man muss immer ein Ziel haben und ich bin eigentlich jetzt so rundum zufrieden.
Nächste sportliche Ziele gibt es ja auch schon?
Ja, ich laufe in meiner Heimatstadt Neuss. Da gibt's immer den Sommernachtslauf und da werde ich jetzt in 10 Tagen 5 Kilometer laufen. Das ist mehr Fun, aber mit Freunden, das laufe ich. Und dann habe ich mich jetzt mal angemeldet für den Berliner Halbmarathon, beziehungsweise ein Losverfahren. Dann hoffe ich, dass ich im nächsten Jahr da komme. Und dann habe ich entschieden, dass ich mich nochmal auf den Engadiner Skimarathon vorbereite. Das führt nämlich dazu, dass ich in Berlin dann mit Rollski unterwegs bin, auf dem Tempelhofer Feld, um dann eben aufs Skifahren, aufs Langlaufen mich vorzubereiten.
Weil man nicht immer überall Schnee hat. Wir haben zufällig die gleiche Heimatstadt. Wir sind beide sozusagen in Neuss groß geworden. Ja. Und Sie haben auch immer noch eine große Verbundenheit. Sie waren Schützenkönig dort, was für die Region nicht zu unterschätzen ist, möchte ich hier mal kurz erwähnen. Wo sind Sie zu Hause?
Ja, das ist eine gute Frage. Man ist zu Hause, wo Freunde sind, wo die Familie ist. Aber ich habe, wie Sie, und das habe ich unserem Vorgespräch auch entnommen, schon tiefe Wurzeln in Neuss. Das hängt damit zusammen, da bin ich groß geworden. Da habe ich die besten Freunde aus der Schule, aus dem Neusser Ruderverein. Da mache ich über 50 Jahre beim Schützenfest mit. Das ist das größte Schützenfest Europas. Und ich habe mir einen Kindheitstraum verwirklicht 2023 und bin Schützenkönig in meiner Heimatstadt Neuss geworden. Aber wie gesagt, wir sind da, ich bin da, wo die Familie ist.
Früher als Spitzendiplomat an der Seite von Angela Merkel, wären Sie da auch gekommen oder hätten Sie gar nicht gedurft?
Da hätte ich nicht gedurft. Ich habe in 12 Jahren als außenpolitischer Berater der Kanzlerin kein einziges Interview gegeben. Das ist absolut richtig so. Man berät, man geht nicht nach außen. In Amerika ist das anders. Da macht der nationale Sicherheitsberater auch Interviews. Nein, also ich habe da auch überhaupt kein Problem mit gehabt. Im Gegenteil, man berät, für die Presse ist die Kanzlerin selbst oder der Regierungssprecher zuständig. Da muss es klare Aufgabenverteilung geben. Das einzige Interview, was ich in den 12 Jahren gegeben habe, war für unsere Heimatzeitung, die Neuss-Grumbucher Zeitung mal.
Das war dann die die große Ausnahme. Aber dann sind wir schon bei den Eigenschaften, die ich als Diplomat, die auch Diplomatinnen brauchen. Sind wir dann schon bei Loyalität, Verschwiegenheit?
Ja, Loyalität ist absolut wichtig. Sie müssen zu Ihrem Boss, in dem Fall zur Bundeskanzlerin, absolut loyal sein. Sie müssen als Berater sachkundig sein. Die vielen Dossiers, die es weltweit ja gibt, die von heute auf morgen irgendwie aufploppen können, da müssen Sie wissen, um was es geht. Die Kanzlerin in dem Fall dann immer unterrichten, wenn sie fragen hat, was passiert denn da gerade. Und was wichtig ist, Sie müssen ein großes Netzwerk haben. Sie müssen, wenn die Kanzlerin sagt, ich möchte mit dem, was weiß ich, argentinischen Präsidenten sprechen, müssen Sie möglichst einen Ansprechpartner dort haben oder wissen, wie Sie da schnell hinkommen. Sie müssen dieses Netzwerk pflegen. Kontakte ist das A und O. Da müssen Sie sich Vertrauen erwerben. Und das macht man, indem man offen ist, freundlich ist, zuverlässig ist, verlässlich ist. Und ich habe dann auch mit anderen Instrumenten gearbeitet, während ich bin 2005 Berater geworden. 2007 hatten wir die Präsidentschaft in der Europäischen Union. Und dann habe ich mir so einen Kreis von Diplomaten jeden Montag ans Telefon geholt aus den wichtigsten Ländern, wo wir dann einfach die Agenda durchgegangen sind. Und das haben wir immer angefangen, indem wir dann jeweils unsere Fußballligen durchgegangen sind. Da waren Fans von Atletico Madrid. Und das sind so Freundschaften. Oder aber, Sie haben da Verständnis für, die Zuhörer mögen ein bisschen lachen, aber ich habe regelmäßig dann Botschafter auch großer Länder zum Neustadt-Schützenfest geholt. Der amerikanische Botschafter Phil Murphy war dort, der chinesische Botschafter Xu Mingde war dort, wir hatten den britischen Botschafter Simon MacDonald, französischen Botschafter. Der Chinese sagte mir neulich nochmal, auch im Ruhestand, sagt, das war in seiner Zeit als chinesischer Botschafter sein schönstes Fest. Ne? Phil Murphy, der Amerikaner, ist heute Gouverneur von New Jersey, ist als Gouverneur jetzt nach Neuss gekommen, als ich Schützenkönig war. Das sind Verbindungen, die sind unglaublich wertvoll und das trägt über Jahre. Und das sind auch Verbindungen, wenn Sie schwierige Situationen hatten. Ich hatte selbst mit dem russischen Kollegen, den habe ich nie eingeladen, aber ich hatte immer ein Arbeitsverhältnis. Die haben gefragt, wie geht's deiner Familie und so, damit man dann mit ihm reden kann. Er ist immer noch außenpolitischer Berater. Ich habe jetzt keinen Kontakt. Juri Uschakow, gelegentlich mal im Fernsehen. Und ich kenne seine Familiengeschichte, wo er herkommt und kann mir denken, was er, will er nicht mehr dazu sagen, aber man hat diese Kontakte oder zum russischen Botschafter bei den Vereinten Nationen. Der war im Sicherheitsrat. Mit dem musste ich Kontakte haben. Und da muss man eben sehen, dass man miteinander im Gespräch ist, dass man eine Verbindung aufbaut, aber da darf man dann sein professionelles Halten nicht verändern, da muss man hart kritisieren, darf man nicht irgendwie deswegen weich werden, aber es ist gut, im Gespräch zu bleiben. Also Diplomatie hat sehr, sehr viele Facetten.
Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Angela Merkel?
Ich habe regelmäßig mit ihr noch Kontakt. Ich treffe sie auch und hatte dann 2 Jahre nicht getroffen, weil sie ihr Buch geschrieben hat. Mhm. Und dann hatte ich gesagt, sollen wir uns mal sehen? Ja, wenn Sie was Dringendes haben, gerne. Ansonsten, ich muss erst mein Buch zu Ende schreiben. Ne? Und ich treffe sie jetzt wieder und wir tauschen uns aus. Und ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis mit ihr. Was ich sehr geschätzt habe, war, dass sie einen wissenschaftlichen Angang auch zu Außenpolitik haben. Was will ich damit sagen? Wenn wir ein Problem hatten, eine Herausforderung, dann hat sie mir immer die Möglichkeit gegeben, alle Aspekte darzustellen, auch wo es herkommt und so dass sie wollte immer die Grundlagen wissen und nicht, sie hat nie aus dem Affekt gehandelt, selbst wenn man sie drängt und sagt, sie müssen jetzt schnell entscheiden, hat sie gesagt, nee, ich muss gar nichts, schlaf erst mal drüber und will das gut überlegen. Und sie war immer im Umgang sehr, sehr freundlich und verständlich, sonst hätte ich das keine 12 Jahre ausgehalten. Ich habe gerne für sie gearbeitet.
War sie eine klassische Chefin oder war sie dann halt, war es mehr auf Augenhöhe, Austausch auf Kollegenebene?
Nein.
Wahrscheinlich nicht.
Nein, nein. Also das ist ganz klar. Ich habe auch immer wieder, bis heute sage ich Frau Bundeskanzlerin zu Ihnen, das ist ganz klar. Sie ist die Regierungschefin, ich bin der Berater. Das ist ganz klar, wer Koch und Kellner ist. Und sie ist im Umgang sehr freundlich und sie fragt auch nach Familie und anderen Sachen. Aber ist ganz klar, das ist ein Ober- und Ordnungsverhältnis. Das muss auch so sein.
Jetzt gehen wir mal in SWR1 Leute mit dem früheren Top-Diplomaten Christoph Heusgen die große politische Frage an. Wie ist die aktuelle Weltordnung? Wer hat das Sagen? Wer will was sagen?
Wer hat das Sagen? Wer will was sagen? Wir sind, was heute die Weltordnung anbelangt, glaube ich, in einer so kritischen Situation, wie wir sie seit vielen, vielen Jahren, ja Jahrzehnten nicht waren, weil viele Gewissheiten einfach weggefallen sind. Wir haben nicht nur erlebt dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, dass so die europäische Sicherheitsordnung zerfallen ist. Wir erleben den amerikanischen Präsidenten jetzt, der eine völlig andere Politik macht als Präsident Biden oder Obama, sehr irrational, erratisch, und da muss sich Europa zurechtfinden. Das sind schon große, große Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen.
Und diese beiden Punkte, die hatte ich mir nämlich auch rausgepickt, der Beginn des Angriffskriegs der Russen in der Ukraine und die zweite Amtszeit von Donald Trump, sind das so die einschneidenden Ereignisse, wo man sagen kann, jetzt hat sich's wirklich neu gerichtet?
Ja, ganz eindeutig. Die Einschläge kommen von beiden Seiten. Da muss sich Europa zurechtfinden, da muss Europa zusammenhalten. Wir müssen ein Stabilitätsfaktor sein, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Das sind große Herausforderungen, aber das können wir meistern.
In der Neuen Zürcher Zeitung habe ich im vergangenen Monat mal aufgezeigt, wie sich denn die Weltordnung in den nächsten Jahren so ergeben könnte. Und da wurde von 9 Staaten gesprochen, die das Ganze prägen würden. USA, China, Russland, Indien, Japan, Iran, Israel, Türkei und Saudi-Arabien. Europäische Länder bekamen lediglich so den Status Gestaltungsmacht zugesprochen. Gehen Sie bei dieser Prognose mit?
Nein, die Neue Zürcher Zeitung hat immer eine sehr deutschlandkritische Haltung, EU-kritische Haltung. Also das nehme ich jetzt nicht so ernst. Die Europäische Union ist natürlich eine Macht, die Einfluss hat. Wir sind gerade, was die Wirtschaft anbelangt, der wichtigste Handelspartner vieler Regionen weltweit. Wir haben im Bereich der Handelspolitik Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union. Da sind wir ein Akteur. Und auch sonst wird auf Europa gehört. Ich war, Sie haben es ja erwähnt, 4 Jahre lang Botschafter bei den Vereinten Nationen. Ich war erstaunt über den Ruf Deutschland, den Deutschland hat, die Erwartungen, die an uns geknüpft sind. Also wir haben da als Deutschland, als Europa weiter sehr großen Einfluss, und wir dürfen jetzt nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. Wir können durchaus auch selbstbewusst auftreten. Das liegt uns als Deutsche nicht so nah. Wir sind eher Nörgler, aber ich finde, da tut uns auch ein bisschen rheinischer Optimismus gut.
Auf die deutsche Außenpolitik, die jetzt vielleicht gerade gefragt ist, schauen wir gleich noch. Ein weltweites Miteinander auf politischer, diplomatischer, wirtschaftlicher, militärischer Ebene, ist das eine kitschige Bilderbuchvorstellung? Die wird es nie geben?
Also wir müssen es immer wieder versuchen. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, oder die Weltgemeinschaft hat gesagt, das darf es nie wieder geben, hat die Vereinten Nationen gegründet. Wir haben die Charta der Vereinten Nationen, die auf ein friedliches Zusammenleben angelegt ist. Und wir haben die entsprechenden Verträge. Sie werden nicht umgesetzt, aber das oder in Teilen nicht umgesetzt. Aber ich sehe keine Alternative, als dass wir uns immer wieder bemühen, die, so wie wir es in Europa mit einer starken EU hinbekommen haben, die hat uns die längste Periode des Friedens auf unserem Kontinent gebracht, dass wir das auch weltweit weiter versuchen und nicht aufgeben, auch wenn die Strömungen derzeit in eine andere Richtung gehen. Also nicht aufgeben, weltweite Regeln versuchen, friedliche Lösungen hinzubekommen, Zusammenarbeit. Die großen Probleme, vor denen wir stehen, der Klimawandel, ist nur zu lösen, wenn die Weltgemeinschaft zusammenhält.
Johann Wadephul ist unser aktueller Außenminister. Was wissen Sie über den Mann?
Ich kenne ihn. Er ist ein erfahrener Politiker in der CDU-Fraktion, war stellvertretender Fraktionsvorsitzender, damit der wichtigste Ansprechpartner von Friedrich Merz in der Außenpolitik, ein erfahrener, uneitler, sachbezogener Politiker.
Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, den Nahen Osten, die Asylpolitik. Was erwarten Sie von Johann Wadephul? Was sollte Priorität haben?
Also erstmal, was wichtig ist, ist, dass wir als Bundesregierung mit einer Stimme sprechen, dass zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt wirklich eng zusammengearbeitet wird. Jetzt ist zum ersten Mal seit Anfang der 60er Jahre sind die beiden Häuser CDU, ich verspreche mir davon, einen Außenblick aus einem Guss. Und diese verschiedenen Fragen, die Sie aufgeworfen haben, muss man abarbeiten, gemeinsam stehen, muss dran arbeiten, muss sehen, wie man das mit Partnern macht. Und da, finde ich, ist die Bundesregierung sehr gut gestartet. Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz in meinen Vorsitzjahren immer versucht, das sogenannte Weimarer Dreieck auf die Bühne sozusagen zu bekommen. Also den französischen Präsidenten, den deutschen Bundeskanzler, den polnischen Präsidenten oder jetzt Premierminister, ist mir nie gelungen, weil die einfach nicht harmonierten. Die Signale, die jetzt gekommen sind von Friedrich Merz, erster Besuch in Paris, zweiter Besuch in Warschau am selben Tag, dann die gemeinsame Reise der drei plus den Briten, auch dass die jetzt wieder näher an die EU sind, ist ein großer Erfolg. Nach Kiew diese Reise, das ist ein starkes Signal und ich finde, das ist ein sehr guter Start in die Außenpolitik dieser neuen Regierung.
Sie hatten Johann Wadephul eben auch als uneitel beschrieben, dass er einen Kanzler mit Friedrich Merz hat, der von sich her sagt, ich bin ein außenpolitischer Kanzler, da kommt man sich dann halt auch nicht in die Quere, weil es halt auch aus, wie Sie sagen, aus einem Guss sein sollte, wenn man von der gleichen Partei ist?
Ich glaube ja, ich glaube, das ist so, das hat sich gezeigt, ja, Friedrich Merz kennt ihn, er war sein Vertreter und das wird eine, ich habe das nicht natürlich nur von Weitem gesehen, Ich weiß nicht, wie das Innenleben ist, aber ich finde, das ist eine gute Grundlage, dass da gut zusammengearbeitet wird.
Dass Johann Wadephul Oberstleutnant der Reserve ist, also militärische Erfahrung hat, ist das hilfreich für seinen jetzigen Job?
Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man was von der Sache versteht.
Gut, das kann man so stehen lassen. Ich habe mich ja auch gefragt, ob es auch vorstellbar wäre, dass jemand als Außenminister gefragt wird, der die Kanzlerin über ein Jahrzehnt lang außen- und sicherheitspolitisch beraten hat.
Was meinen Sie?
Ob Sie vielleicht gefragt
völlig,
wurden oder
völlig unvorstellbar. Da kennen Sie das politische System nicht. Das geht vielleicht den anderen Ländern mal, aber hier sind die handelnden Akteure, die Politiker, das sind die auf solche Ämter kommen. Das war in Deutschland immer, das ist gelegentlich mal im Bereich der Wirtschaft, gab es mal einen Wirtschaftsminister Müller aus der. Aber nein, das ist in Deutschland funktioniert das anders und das ist auch richtig so, wissen Sie, Sie müssen in der Außenpolitik, müssen Sie ja bei vielen Fragen, müssen Sie ins Parlament gehen und da muss man aus meiner Sicht schon Parlamentarier auch sein, man muss das politische Geschäft kennen, muss da drin verwurzelt sein, damit Sie das, was Sie durchsetzen wollen, durchsetzen können. Das ist schon gut so, wie es ist jetzt.
Sie haben eben schon so ein bisschen mal einen Einblick gegeben, was man für den guten Diplomaten für Eigenschaften braucht. Was ist es denn, was ist denn jetzt gerade zum Start als Außenminister wichtig, gleich irgendwie Pflöcke einzuziehen oder sich erstmal ruhig zu verhalten?
Und nein, erstmal ruhig verhalten, gucken, dass man jetzt, wo man hinkommt, nicht direkt als wie Graf Cox auftritt, sondern zuhört, schon klar sagt, wie die Linie der Bundesregierung ist, aber zuhören, versuchen, Verbindungen zu knüpfen, ansprechbar zu sein, was immer ganz, ganz wichtig war. Ich war auch mal bei einem Außenminister vor meiner Zeit bei Merkel, war ich mal bei Außenminister Klaus Kinkel hier aus Baden-Württemberg, sehr verwurzelt hier, habe ich viel über Baden-Württemberg gelernt. Der hat es ganz für ganz wichtig genommen als Deutschland, dass man sich mit den kleinen Staaten gut versteht. Der hatte ein super Verhältnis zu den Balten, zu den Schweizern, Österreichern. Er hat seinerzeit die EU-Erweiterung um skandinavische Staaten und Österreich gemacht. Hat sich unglaublich viel Vertrauen erworben, weil er eben nicht wie Graf Cox aufgetreten ist, sondern als Partner. Deutschland hat von sich aus Gewicht. Da braucht man auch nicht auftrumpfend dann voranzuschreiten.
Russland hat die Ukraine angegriffen. Das ist die Sicht der meisten westlichen Staaten. SWR1 Leute geht weiter mit dem früheren Diplomaten Christoph Heusgen. Für Wladimir Putin ist es eine Verteidigung gegen eine NATO-Osterweiterung, die es nicht geben sollte, wie Russland einst zugesichert wurde. Das ist seine Lesart. Wie ist Ihre?
Ja, also das ist das russische, wie man schön neudeutsch sagt, Narrativ, aber es entspricht nicht der Wahrheit. Man muss auch in Deutschland vielen Leuten immer wieder erklären, wie der tatsächliche Sachverhalt ist, denn sie treffen auf viele, die genau dieses Narrativ nacherzählen. Und die Wahrheit ist eine völlig andere. Die letzte Osterweiterung der NATO, Beitritte der baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien und so weiter, vorher Polen. Die letzte Osterweitung hat stattgefunden im Jahr 2004. Und seinerzeit war Wladimir Putin schon Präsident. Und Sie können das nachlesen, ist gerade auch wieder von Wissenschaftler Frau Sarotte veröffentlicht worden. Gab es eine Pressekonferenz von Gerhard Schröder, bei dem Putin zu Gast war. Und er wurde dann gefragt, da war nämlich gerade die letzte Osterweitung passiert, was er davon hielte. Und Wladimir Putin hat wörtlich gesagt, das ist das gute Recht dieser Länder. Er findet es jetzt nicht gut, aber es ist das gute Recht. Und er fühlt die Sicherheit seines Landes, Russlands, nicht durch die Mitgliedschaft der baltischen Staaten in der NATO beeinträchtigt. Das ist Originalton Wladimir Putin. 2008 stand dann nochmal beim NATO-Gipfel in Bukarest die Mitgliedschaft von der Ukraine und Georgien in der NATO auf der Tagesordnung. Bush Junior in seinem letzten Jahr wollte das noch durchsetzen. Seinerzeit haben Nicolas Sarkozy und Angela Merkel ein Veto eingelegt. Die beiden Länder wurden nicht Mitglied der NATO und die Mitgliedschaft dieser Länder hat nicht mehr auf der Agenda eines NATO-Gipfels gestanden, bis 2022 bzw. 2023 nach dem Überfall in Litauen, als dann tatsächlich die Ukrainer darum gebeten haben, aufgenommen zu werden, und waren wieder nicht erfolgreich. Es war die Amerikaner, aber auch Deutschland, die seinerzeit gesagt haben, nein, also NATO-Mitgliedschaft steht zumindest jetzt nicht an. Also das ist ein falsches Narrativ, was von Wladimir Putin hier immer bedient wird und den viele sagen, auch im Hinblick auf dieses Versprechen, es gibt keine NATO-Osterweiterung. Das ist in der Tat mal, das kann man auch nachlesen, mal zwischen Genscher und dem seinerzeitigen russischen Außenminister besprochen worden, aber es ist nie in die Tat umgesetzt worden. Sowohl Präsident Bush Senior als auch Helmut Kohl waren dagegen, und dann hat es ja die Verhandlungen gegeben im Hinblick auf die Wiedervereinigung, die Verträge, und da ist nirgendwo ist davon die Rede, dass die NATO nicht Richtung Osten sich erweitern kann.
Müssen wir trotzdem vielleicht rückblickend sagen, dass Deutschland oder, wenn wir es größer fassen, Europa in den letzten Jahren eine falsche Russlandpolitik betrieben hat?
Ja, wir haben insofern eine falsche Russlandpolitik betrieben, als wir nicht mitbekommen haben, dass Russland seinen Kurs gewechselt hat. Wir haben ja auch nach der Wiedervereinigung und dann im Anschluss ja die Hand ausgestreckt nach Russland in den 90er Jahren, als es Russland schlecht ging, haben wir viel humanitäre Hilfe geleistet, auch wirtschaftlich unterstützt. Wir haben ein Kooperationsabkommen gemacht zwischen der Europäischen Union und Russland. Wir haben eine zwischen der NATO und Russland, eine NATO-Russland-Grundakte aufgestellt. Wir wollten ja zusammenarbeiten. Wir haben Regierungskonsultationen mit Russland. Wir haben den Petersburger Dialog als Deutschland mit Russland gemacht. Und wir haben die Hand ausgestreckt und ist auch zu Beginn noch von Jelzin, zu Beginn von Putin auch angenommen worden. Aber irgendwann ist dann Putin umgeschwenkt. Er hat aus der Politik der Kooperation hat er eine Politik der Konfrontation gemacht. Meine Erklärung ist die, dass er gesehen hat, dass er aufgrund des putinschen Regimes wirtschaftlich nicht weiterkam, dass Russland immer noch dort ist, wo es wirtschaftlich heute ist, nämlich zwischen Niederlande und Italien, was das Bruttosozialprodukt anbelangt. Das russische Wirtschaftssystem bringt Russland eben nicht auf Augenhöhe. Und dann hat er gesagt, so, wenn ich das wirtschaftlich nicht schaffe, schaffe ich es eben militärisch, indem ich aggressiv werde. Da werde ich schon Beachtung finden. Und das ist ihm gelungen. Es schadet seinem Volk, das schadet seiner Wirtschaft. Aber er hat die Aufmerksamkeit, die er aus seiner Sicht vielleicht nicht bekommen hat in den Zeiten vorher.
In Ihrer Zeit als Merkel-Berater sind Sie ja auch Wladimir Putin begegnet. Und Sie sagen, dass man mit Putin nicht verhandeln könne. Das heißt also, ein diplomatisches Ende des Krieges ist nicht möglich?
Ja, das ist die Erfahrung eben aus dieser Zeit. Wir haben uns, ich habe es ja eben gesagt, in der Zeit noch als Angela Merkel von Wladimir Putin, von Gerhard Schröder übernahm, haben wir von Gerhard Schröder alles übernommen. Die Regierungskonsultationen, wie gesagt, den Petersburger Dialog. Wir haben versucht, mit Russland zusammenzuarbeiten. Es gab dann die 4 Jahre Medvedev, das vergisst man heute oft, eine Zeit. Heute ist Medvedev völlig abgedriftet und ein Hardliner, aber in seiner Zeit als Präsident hat sich Russland geöffnet. Es gab Opposition, es gab etwas freiere Presse, es gab nicht Regierungsorganisationen, sondern Organisationen wie Memorial, die an die Stalin-Verbrechen erinnerte, konnte arbeiten. Als dann Putin 2012 wieder an die Macht kam, als er Medvedev die zweite Amtszeit verwehrt hat, gab es die größten Demonstrationen in der Geschichte Russlands. Und in einer Zeit, wo es in der arabischen Welt viele Umbrüche gab, hat Putin aus meiner Sicht gemerkt, das kann auch für ihn knapp werden. Und da hat er das Ruder umgelegt, aggressive Politik, nationalistisch, imperialistisch. Und er hat dann nach den Olympischen Spielen in Sotschi dann den Hahn umgedreht und ist seither sehr, sehr aggressiv geworden und bis heute geblieben.
Ich habe zugegebenerweise gestern ein wenig gespannt nach Istanbul geschaut. Da sollte es dann das große Aufeinandertreffen geben oder hätte es geben können zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und dem russischen Putin. SWR1-Leute geht weiter mit Christoph Heusken, dem früheren Spitzendiplomaten. Sie haben vorher schon gesagt, wird es nicht geben.
Ja, wir haben da ein diplomatisches Spiel erlebt, oder in Landtag könnte man sagen, dass es ging darum, wer hat den schwarzen Peter. Und es war ja so, bei dem Besuch, über den wir vorher gesprochen haben, der 4 europäischen Regierungschefs in Kiew, haben sie und auch gleichzeitig der amerikanische Präsident eine 30-tägige Waffenruhe gefordert. Und da musste Putin darauf reagieren. Er möchte keine Waffenpause, weil er sich militärisch im Vorteil glaubt und nach wie vor glaubt, dass er diesen Konflikt militärisch lösen kann. Aber er war in der Defensive und dann kam er mit dem Vorschlag von Direktverhandlungen. Und dann hat er wiederum sozusagen den schwarzen Peter zurück in den Westen gespielt. Und da hat Selenskyj sehr gut reagiert, gesagt, okay, Verhandlungen und ich komme selbst. Und damit war der schwarze Peter wieder bei Putin und Putin hat ihn bis heute behalten, weil er unter Abwägung seiner Interessen gesagt haben, und das hatte ich eben vorher gesagt, er kommt nicht, weil mit einer Begegnung Putin-Selenskyj würde er sein Kriegsziel in gewissem Sinne zunichte machen, weil er Selenskyj nicht anerkennt. Er sagt, Selenskyj ist kein legitimer Präsident, er hält ihn für einen verkappten Nazi. Sein Berater hat ihn jetzt bezeichnet als Clown und Versager. Er möchte ihn nicht anerkennen. Und da hat er sich dann eben verweigert, das hatte ich erwartet. Aber er hat jetzt den schwarzen Peter und hat dann ja auch nur eine niedrigrangige Delegation geschickt von Leuten, die keinen Entscheidungsspielraum haben. Und da geht er schon ein gewisses Risiko ein, insofern, als es ja jetzt sehr stark darum geht, wie sieht Trump die Lage. Und wenn er das als Provokation sieht, dann kann es sein, dass seine gewissen Sympathien, die er ja auch für Putin immer hatte, dass die sich vielleicht doch in eine Antipathie verändert. Und dann vielleicht doch, ähnlich wie sein Vorgänger Biden, eine etwas härtere Haltung gegenüber Russland. Das muss man jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt werden wir dieses Gespräch sehen heute. Da wird in der Substanz nicht rauskommen, aber es ist gut, dass gesprochen wird. Und vielleicht gelingt es zumindest einmal, eine Agenda festzulegen für Themen, die dann bei einer nächsten Runde gesprochen werden. Das muss man abwarten.
Also trilaterale Gespräche sind für heute angesetzt. In ein paar Minuten sollen die losgehen. 11.30 Uhr zwischen Russland, der Ukraine und der Türkei. Jetzt hatten Sie eben schon gesagt, dass das oder andere Experten sagten, dass es maximal eine zweitklassige Delegation war, die gestern von russischer Seite dort auflief. Was ist das denn für ein Zeichen? Verhöhnt Russland oder Putin die Ukraine ein weiteres Mal?
Ja, er verhöhnt die Ukraine. Er will eben nicht ganz sich verweigern. Er hat ja direkt Verhandlungen selbst vorgeschlagen. Deswegen muss er jemanden schicken. Aber er schickt eben erkennbar Leute, die nichts in der Sache machen können, die keinen Spielraum haben. Also von daher ist es in der Tat eine gewisse Verhöhnung. Auch die Tatsache, dass die Amerikaner gesagt haben, auch nach Trump, zumindest Rubio wird in die Türkei kommen, hätte man ja auch sagen können, also dann kommt zumindest Lavrov, aber also der Außenminister, selbst das haben sie nicht gemacht, sondern sind nochmal eine Ebene drunter gegangen.
Sie haben Wladimir Putin selbst das ein oder andere Mal erlebt. Welchem Menschen begegnet man da?
Ja, man begegnet dort jemandem, der Russland stark machen will, aber er ist ein KGB-Mensch, er ist ein Geheimdienstchef und ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber meine erste Begegnung mit Putin war so, das war 2006, als die Kanzlerin mir sagte vor ihrem ersten Besuch, ich soll mal da anrufen und denen sagen, pass auf, sie möchte, wenn sie im Kreml ist, möglichst nicht den putinschen Hund sehen, denn sie war vorher vom Hund gebissen worden und so weiter. Das habe ich meinem Kollegen übermittelt und als sie in Kreml ankam, war auch kein Hund da, aber Putin hatte auf einen Sessel einen Plüschhund platziert und sagte, davor hast du doch keine Angst. Ne? Und so, das war also geregelt und ich dachte, ab jetzt weiß Putin, wie die Empfindlichkeiten sind. Dann waren wir ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später in Sotschi im Sommerhaus. Und ich hatte vorher nichts gesagt. Die Kanzlerin kam an. Ich war schon etwas erstaunt, dass Putin ihr nicht sie am Wagen begrüßte, sondern der Protokoll sagt, sie soll schon mal in den Raum gehen. Da ist die Presse, da kommt Putin dazu. Sie ging in den Raum. Wer saß da dick und fett? Putins Hund. Was Putin wollte, war, dass die Kanzlerin dann in dem Moment irgendwie erschrickt und irgendwie ein Zeichen der Schwäche zeigt, was sie natürlich nicht gemacht hat. Ich weiß noch genau, sie hat gesagt, dem Hund so, schau dir doch lieber mal die Journalisten an und so. Und dann, als Putin reinkam, hat sie gar nichts gesagt. Und er sagte, ja, weißt du, der tut nichts. Ne? Und er spricht ja gut Deutsch. Ne? Also das sind so die Methoden von Wladimir Putin. Und das muss man sehen. Und dann haben wir später verhandelt, Minsker Verhandlungen. Und wir haben gesehen, im Nachhinein, er hält sich an keine Verhandlungen. Er hat mit dem Einmarsch 2022 dieses Minsker Abkommen in die Tonne getreten. Er hat sich auch an andere Abkommen nicht gehalten. Deswegen sage ich, was Sie eben zitiert haben, wenn man mit Putin ein Abkommen schließt, ist dieses Abkommen alleine das Papier nicht wert, auf das er seine Unterschrift setzt.
Sie haben Donald Trump auch erlebt. Wie bewerten Sie ihn und seine Politik?
Ja, es ist schon eine richtige Zäsur gewesen, die enge Freundschaft zwischen Merkel und Obama. Und dann kommt auf einmal Trump. Die Kanzlerin hatte mich, das war noch mein letztes Jahr bei ihr als Berater, dann vor ihrem ersten Besuch nach Washington geschickt, ins Weiße Haus. Ich habe mit meinem Kollegen, dem nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster, gesprochen, ehemaliger General, vernünftiger Typ. Wir haben uns gut unterhalten. Er ist allerdings nicht lange Berater geblieben. Und dann habe ich mich mit Jared Kushner getroffen, dem Schwiegersohn, habe ihm gesagt, dass ich Transatlantiker bin und immer noch in Deutschland ist wichtig, was die Amerikaner für uns gemacht haben, von der Berliner Luftbrücke bis zu Kennedy, ich bin ein Berliner, bis zu George Bush Senior, der die Wiedervereinigung voll unterstützt hat. Und das ist die Grundlage und ich hoffe, dass wir auf dieser Grundlage weiterarbeiten können. Da sagt Jared Kushner zu mir, pass auf Christoph, wir sind Geschäftsleute. Und unter Geschäftsleuten ist man ein Tag Freund und ein Tag Feind. Und so wird auch unser Verhältnis sein. Und ich war schockiert, aber dieser Schock war, glaube ich, insofern gut, als ich daraus bis heute ableite, so etwas wie ein gemeinsames Fundament, gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen gibt es nicht. Das kann punktuell passieren, aber wir können uns, wie Kanzlerin Merkel das schon nach ihren ersten Gesprächen schon im Herbst 2017 gesagt hat, es wird so sein in Zukunft, dass wir uns auf unsere Partner, sprich USA, nicht immer werden verlassen können. Und deswegen ist die Stunde Europas gefragt.
Aber was für eine bittere Entwicklung. Also ich meine, über Jahrzehnte hatte sich ja wirklich was aufgebaut. Und das ist dann mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag nichts mehr wert.
Ja, also das ist schon hart. Das ist genauso, wie Sie sagen. Wir haben dann im Laufe der Zeit gesehen, dass sich das etwas auch wieder abgeschwächt hat. Er hatte in seinem Umfeld Leute, die ihn ausgebremst hatten. Am Ende der Amtszeit von Trump waren mehr Soldaten in Europa als vorher waren. Aber das war die erste Amtszeit. Und jetzt hat er solche wie den Verteidigungsminister Mattis seinerzeit. Solche Leute gibt es nicht mehr. Das kommt jetzt ungebremst an. Wir sehen in Amerika, wie er ja sozusagen versucht, die Gewaltenteilung außer Kraft zu setzen. Die Demokratie in Amerika, man muss das so sagen, steht auf dem Spiel. Und nach außen eben diese erratische Politik. Wir haben ja lange über Russland gesprochen und alle versuchen irgendwie Trump auf die Linie zu bekommen, dass er hier unsere Haltung, die ukrainische, unterstützt. Aber wegen dieser Erratik, wegen dieser Unberechenbarkeit kann man sich nicht drauf verlassen.
Wenn man dann von Trump auch noch einen Satz hört, ich glaube irgendwo zwischen hier und nirgendwo im Flugzeug, den Medien gegenüber gesagt, bevor ich mit Putin nicht gesprochen habe, wird nichts passieren im Ukraine-Krieg, dann hat das ja auch eine Bedeutung. Und es macht mir jetzt zumindest erstmal keinen Mut oder keine Hoffnung, dass das ein schnelles Ende geben wird.
Ja, das kommt dann drauf an, was bei diesem Gespräch herauskommt. Also, dass er sich engagiert, ist ja schon mal gut, aber die Frage ist, in welche Richtung wird er sich engagieren? Er hat ja diese gewisse Sympathie für Strongmen. Er hat ja die Sympathie für auch so autoritäre Führer und wer weiß bei einem Gespräch, ob Putin ihn dann nicht wieder dreht. Also das ist schon mit sehr vielen Risiken behaftet. Und deswegen nochmal, wir müssen als Europäer unser Schicksal in unsere Hand nehmen. Das müssen wir wirtschaftlich machen, politisch machen, aber wir müssen es auch militärisch machen.
Und dann wird es irgendwann das Treffen zwischen Donald Trump und Friedrich Merz, dem neuen Bundeskanzler, geben. Was erwarten Sie von dem Mann? Jetzt wurde gestern gesagt, dass er ihn einlädt nach Bad Dürkheim, wo Trump seine familiären Wurzeln irgendwo hat in der Region. Das wird alleine nicht reichen.
Ja, also wir haben seinerzeit schon, Merkel hat das dann auch schon mal darauf hingewiesen, dass es diese Verbindung gibt. Mein Eindruck ist, Donald Trump legt da keinen großen Wert drauf, also hat keine besondere Nähe zu Deutschland. Aber zu dem Gespräch als solchen, ich bin da vorsichtig optimistisch. Wissen Sie, Friedrich Merz kennt die USA. Er war ja Vorsitzender der Atlantikbrücke bei Firma BlackRock. Er kennt die auch so von so einfache Sachen von seiner Körpergröße her, wenn er kommt und so. Ich glaube schon, dass da auch Trump ihn respektieren wird. Die haben ein gutes Telefonat geführt, was man so in der Presse liest. Und ich finde, Friedrich Merz hat das gut gemeint insofern, als er gesagt hat, hier bei dem ganzen Zollstreit, warum gehen wir nicht einfach dahin, dass wir eine Freihandelszone machen, also auf beiden Seiten keine Zölle. Das passt jetzt nicht ins Trump'sche Konzept, aber ich glaube, dass da gute Aussichten bestehen, dass die beiden miteinander auskommen. Es ist jedenfalls zu hoffen. Wadephul hat ja auch jetzt der Außenminister, glaube ich, ein gutes Verhältnis mit Rubio entwickelt. Wir haben ein großes Interesse, dass die USA weiter engagiert bleiben in Europa. Sicherheitspolitisch, handelspolitisch ist der wichtigste Handelspartner der Europäischen Union. Und deswegen muss man eben sehen, wie wir mit den USA umgehen, ohne unsere Prinzipien aufzugeben.
Es sind ein paar Fragen zusammengekommen. Ich muss erstmal selber mich korrigieren. Ja, die Einladung von Friedrich Merz an Donald Trump geht nach Bad Dürkheim, aber die Familie Trump, die stammt aus Kaltstadt. Da hat Bernd Schweinberger komplett recht. Es gibt allerdings auch noch ein paar Fragen. Und zwar hat Corinna Kraushofer geschrieben, wie ist die russlandfreundliche und ukraine-skeptische Haltung der derzeitigen amerikanischen Administration zu erklären?
Ja, so, da ist ja nichts historisch Gewachsenes, sondern da sieht man einfach die Nähe auch des amerikanischen Präsidenten, ich habe es eben schon mal gesagt, zu Strongman. Ihm imponiert, dass er da so jemanden hat, so mächtig, der dieses Russland führt. Ich habe ihn erlebt am Rande des G20-Gipfels in Hamburg 2017 und er war ganz fasziniert von Putin, hat ihn dann für einen Diplomaten einen Schrecken, hat ihn dann am Arm genommen, hat gesagt, komm, wir gehen jetzt mal in den Nebenraum und wir sprechen unter vier Augen. Also ihn fasziniert so jemand und er hat das ja gesehen bei diesem schrecklichen Treffen im Oval Office, als der arme Zelensky vorgeführt wurde, als er ihm sagte, pass mal auf, du hast schlechte Karten. Ja? Und da kam ja nichts irgendwie von irgendwelcher Sympathie oder er ist der Angegriffene. Irgendwie hat man das Gefühl, Opfer und Täter ist ihm völlig egal. Es kommt darauf an, wer ist jetzt stark, wer ist ein Spieler, wer hat gute Karten und wer nicht. Also sehr, 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 sehr simpel das Ganze.
Bernd Leyendecker aus Bruchsal, der geht ein bisschen in die Geschichte. Er schreibt, ich kann mich daran erinnern, dass Khrushchev mal versucht hat, Raketen auf Kuba zu stationieren. Das Recht dazu hatte er, aber aus guten Gründen hat er dann einen Rückzieher gemacht. Obama hatte Russland während seiner Amtszeit als Regionalmacht verspottet und auf der Linie hat dann die NATO ihre Expansion betrieben. Warum musste dann die Ukraine, wie er schreibt, zum Frontstaat werden?
Ja, also da sind sehr, sehr viele Sachen drin in der Frage, richtiges und falsches. Diese Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre schloss sich an den Berliner Mauerbau. Da war es sehr dramatisch. Die Generation unserer Eltern hat da viele, mein Vater hat geglaubt, es kann einen dritten Weltkrieg geben und man wollte seinerzeit russischer Seite wie heute einen jungen Präsidenten testen, Kennedy. Und der hat aber hart reagiert und dann haben die Russen abgezogen. Also es ist eine Politik der Stärke. Dass Präsident Obama den russischen Präsidenten oder Russland als Regionalmacht bezeichnet hat, war ein ganz schwerer Fehler. Man muss wissen, den Stolz der Russen, stolze Nation, das war für Angela Merkel, die nichts übrig hatte für Putin und seinen Staat, aber immer wichtig, Respekt vor der kulturellen Leistung, vor das Bringen. Ich hatte dann immer versucht, auch Russisch zu sprechen, einfach Respekt gegenüber diesem Land. Aber eine Sache ist falsch, die Osterweiterung der NATO, wir haben das vorher gehabt, ja, hat 2004 aufgehört. Ja. Und die Bundeskanzlerin Merkel hatte dann 2008, da war Obama noch gar nicht im Amt, ja auch verhindert, dass Ukraine und Georgien Mitglied der NATO werden. Während der ganzen Präsidentschaft Obamas stand die Frage einer Erweiterung, einer Osterweiterung der NATO nicht auf der Tagesordnung. Das einzige Land, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch, aber das einzige Land, was unter Obama der NATO beigetreten ist, war Montenegro.
Herr oder Frau Hoffmann aus Boll hat eine Frage. Wie wird der Einsatz ihrerseits der Taurus-Raketen gesehen?
Ja, also zunächst mal finde ich es richtig, dass die neue Bundesregierung sagt, wir wollen die Frage, welche Waffen, wie, wann und wie viel und wohin jetzt sind, gar nicht mehr öffentlich diskutieren. Damit spielt man nur Putin in die Karten. Aus meiner Sicht, ich habe das auch vorher schon gesagt, schrecken wir uns selbst ab. Wir geben die Instrumente, die die Ukraine brauchen könnte, um den Krieg abzukürzen, um auch Putin dazu zu bringen, diesen Krieg zu beenden, geben wir der Ukraine nicht in die Hand. Wir haben in der letzten Legislaturperiode ja sehr, sehr zögerlich nur die Waffen geliefert. Also erst ging es nur um Helme, dann kein Panzer auf keinen Fall und dann doch und keine Flugzeuge. Und dann haben wir doch Reexportgenehmigung. Und beim Taurus ist man dann hart geblieben. Ich halte das für einen Fehler, dass wir diese Instrumente den Ukrainern nicht geben. Und der Bundeskanzler hat ja als Oppositionsführer gesagt, er will das machen. Er will das aber machen in Absprache mit anderen Staaten. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt im Hintergrund darüber verhandelt wird, ob man die Ukraine mit diesen Waffen und anderen ausstattet, um sie in die Lage zu versetzen, sich besser zu verteidigen, um in eine Situation auch der Stärke zu bekommen, sodass Putin endlich einkalkuliert, dass es doch härter wird für ihn und wir diesen Krieg endlich beenden können. Das geht nur in einer Position der Stärke der Ukraine, einer starken Unterstützung. Sonst wird Wladimir Putin weitermachen. Wir sehen es ja heute, wie er letztlich verhöhnt die westliche Gemeinschaft, die Amerikaner, die Ukrainer, indem er eben nur drittrangige Leute zu Verhandlungen schickt. Er meint es nicht ernst. Er wird es erst dann ernst meinen, wenn es für ihn mehr Nachteile hat als Vorteile, diesen Krieg fortzusetzen.
Und ganz zum Schluss noch ganz kurz bitte Themenwechsel. Oliver aus Rosengarten hat geschrieben, hat gesagt, das Schützenfest in Hannover ist doch das größte. Wie können Sie sagen, dass das in Neuss Europas größte Schützenfest ist?
Ja, da hat er recht. Das größte Schützenfest ist in Hannover, aber das ist kein kommunales Schützenfest. Das Neusser Schützenfest ist das größte kommunale. Es sind nur Neusser. Wenn Sie nach Hannover fahren, kriegen Sie dort ein tolles Schützenfest. Aber das sind eben die Schützenvereine der ganzen Region. Kommen Sie mal nach Neuss zum Schützenfest. Sie werden begeistert sein.
Die Einladung steht von Christoph Häusgen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön, Herr Wolter. Es hat viel Spaß gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.